in wirklicher Gemeinschaft dienen. Ich lese uns dazu 1. Petrus 4, die Verse 7 bis 11. 1. Petrus 4, die Verse 7 bis 11. Der Apostel schreibt: Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sünden Menge. Seid gastfrei untereinander, ohne Murren, und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er's rede als Gottes Wort. Wenn jemand dient, dass er's tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde, durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es geht ja bei unseren Themen in diesem Jahr eigentlich um die Fragen der Ethik, christliches Leben. Wie lebe ich wirklich als Christ? Eine christliche Ethik steht immer unter dem Horizont vom Ziel. Muss wissen, wir wissen darum. Wo will's denn hinaus? Das ist ja eigentlich bei jedem unserer Taten wichtig, entscheidend. Ich tue etwas, um etwas zu erreichen. Was habe ich für ein Ziel? Wo will ich hin? Was soll das Ergebnis sein? Bevor Petrus auf diese Fragen des Dienstes eingeht, nennt er deshalb das Ziel. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Wenn ich dieses Ziel nicht habe, dann gibt's verschiedene Möglichkeiten zu leben. Wenn ich nicht unter diesem Ziel lebe, es gibt eine Ewigkeit, es gibt ein Gericht, es gibt, sag's einmal so einfach, eine Bewertung meiner Taten. Der Herr wird es einmal richten. Was gibt's dann für Möglichkeiten zu leben, wenn ich das nicht anerkenne? Was denkt ihr? Lasset uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot, das Leben so gut wie möglich genießen, alles für mich mitnehmen. Ich habe mal einen Anruf bekommen in meiner früheren Gemeinde. Da hat eine Mutter von einem Konfirmanden ganz entsetzt angerufen am Abend nach dem Konfirmandenunterricht: Herr Pfarrer, ist das wirklich wahr? Sie planen einen Banküberfall. Ich war ganz konfus und habe gesagt: Was plane ich? Ja, mein Sohn kommt heim vom Konfirmandenunterricht und hat gesagt, der Pfarrer plant einen Banküberfall. Und dann ist mir's aufgegangen und habe gesagt: Ja, das stimmt schon. Wir haben so gesagt. Da haben wir auch diesen Gedanken gehabt, was ist eigentlich unser Ziel? Und wenn jemand so lebt, dass er sagt, es gibt kein Gericht, ist völlig egal, wie ich hier lebe, dann würde ich alles dran setzen. Dann würde ich viel Zeit, Fantasie und Kraft hineingeben, würde mir eine Bank ausschauen, wo es echt was zu holen gibt. Das ganz genau planen und dann zuschlagen. Und wer mit der Million oder wenn es noch weiter ist, wäre es noch besser, irgendwohin verschwinden und mein Leben genießen. Das hat der Junge behalten. Der Pfarrer plant einen Banküberfall. Das Leben so gut wie möglich genießen, alles mitnehmen. Das wäre die eine Konsequenz. Die andere? Das wäre die andere Konsequenz, wenn ich an keinem Gericht glaube, wenn ich denke, das ist nach dem Tod ist alles aus. am anderen so wüst wie möglich machen, mir alles, was mir nützt. Alles, was mir nützt. Dann geht's nur um mich. Dann zählt der andere nichts. Und die dritte Möglichkeit, ich resigniere. Ich gebe auf, was hat es denn alles für einen Sinn? Der Buddhismus als Religion ist im tiefsten der Ausdruck dessen, dass man resigniert. Er beschreibt das Leben als eine ständige Folge von Leiden und der Gipfelpunkt ist, dass ich ins Nirvana eingehe, ins Nicht-Mehr-Sein, das gar nichts mehr ist. Die biblische Ethik hat eine ganz andere Vorgabe. Wir leben auf ein Ziel zu, auf die Ewigkeit. Jesus sagt sogar einmal, ihr werdet Rechenschaft geben von einem jeglichen Wort. Wir wissen das ja, dass es bei uns Menschen angelegt ist. Wir begreifen das heute der Psychologie sehr viel besser, als das frühere Generationen begriffen haben, dass in unserem Gehirn das alles gespeichert wird. Minutiös. Manche berichten das ja, dass in den extremen Situationen sei ihr Leben wie ein schneller Film vor ihnen abgelaufen. Das heißt, ist alles noch da. Ist alles noch da. Und vor dem Thron Gottes wird es alles offenbart sein. Es ist nahe gekommen. Was ist denn das Ziel? Was ist das Ziel dieser Welt von uns Menschen? Bitte? Das ist schon sehr positiv ausgedrückt, das gilt aber nicht für alle Menschen. Was ist denn das Ziel? Dass ich zu was komme? Nein, ich meine jetzt von der Bibel her. Was ist da als Ziel gesetzt? Dass Jesus Christus kommt, wird für die einen Freude sein, für die anderen Schrecken. Das Ziel ist zunächst einmal, wir sagen es ganz allgemein, das Endgericht. Das ist das Ziel. Was Matthäus 25, was Jesus dort sagt, dann werden alle Völker vor dem Richter zu erscheinen haben und werden gerichtet werden. Ist das auch für uns Christen das Ziel? Sind wir dort dabei? Nein. Auf der Seite des Richters. Das ist nun eine andere Aussage, oder? Ihr werdet die Welt richten. Wir sind auf der Seite des Richters dabei. Wo vollzieht sich dann das Gericht über die Christen? Das Preisgericht vor dem Richterstuhl Christi, 2. Korinther 5,10. Das müssen wir aufschlagen. 2. Korinther 5, Kapitel 10, 5, Vers 10. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Frage, können Christen denn auch Böses tun? Ehrlich?
Das war ja auch vorher was.
Wie vorher?
Bevor man Christ wurde.
Ja, das ist vergeben.
Ja, gerade.
Das ist vergeben. Erscheint eigentlich unsere vergebene Sünde noch im Gericht? Es erscheint nicht mehr. Ich werfe sie ins Meer, wo es am tiefsten ist. Vergebung heißt nicht, jetzt nehme ich mal ein Bild, dass Gott ein Buch führt über unser Leben. Und dass er dann, wenn er vergibt, die Seite durchstreicht. Sondern die Vergebung heißt, die Seite ist gelöscht. Die ist gelöscht, da ist nichts mehr da, das erscheint nicht mehr im Gericht. wenn deine Sünde gleich blutrot wäre, soll sie doch schneeweiß werden. Die ist weg.
Aber das gilt ja nur auch für den Christen, ob er ihn um Vergebung bittet.
Es gilt für jeden Christen. Meine Sünde erscheint nicht mehr vor dem Preisrichterstuhl Christi. Was heißt dann böse?
Beschämung.
Beschämung. Nein, was heißt der Begriff böse? Was er getan hat, gut oder böse? Ich habe kürzlich einmal gesagt, ich finde die Unterscheidung zwischen sogenannten Laien und Theologen, die finde ich arg komisch. Die ist nicht richtig, sondern ich unterscheide zwischen solchen, die bezahlt die Bibel lesen und solchen, die unbezahlt die Bibel lesen. Der Theologe wird dafür bezahlt. Ich werde dafür bezahlt. Das ist ein ungeheures Vorrecht. Aber jeder, der mit dem Wort Gottes umgeht, der dieses Wort in sich aufnimmt, der ist Theologe. Der hört das Wort Gottes, Theos, Logos, Wort Gottes und redet vom Wort Gottes. Natürlich kann der, der bezahlt wird, mehr Zeit drauf verwenden. Und sollte es auch. Das ist unsere wichtigste Aufgabe als Theologen. Und dazu gehört auch, dass man die Ursprachen von der Bibel kennt. Und da leisten wir einander Hilfe. Ein guter, bezahlter Theologe richtet seinen Dienst danach aus, dass er den Unbezahlten viele Hilfsmittel an die Hand gibt. Und jetzt ist so eine Stelle, wir verstehen dieses Wort böse immer gleich moralisch. Also böse Taten, was Schlechtes tun. Im Urtext steht hier eigentlich ein Wort, das müsste man genauer übersetzen, nichtig. Ist also nicht moralisch gemeint, sondern etwas, was nicht bleibt. Und da tun wir ja viel. Wir tun viel, was nicht bleibt. Was tun wir, was nicht bleibt? Was immer wieder vergeht.
Wenn wir schwätzen.
Wenn wir schwätzen. Viel einfacher.
Essen.
Bitte? Essen und trinken. Was noch?
Irdische Schätze sammeln.
Die vergehen, die bleiben nicht. Wir müssen aber verdienen, dass wir essen und trinken können. Alle unsere irdische Arbeit ist etwas, was eigentlich im Tiefsten nichtig ist. Es vergeht, es veraltet. Noch einfacher. Das müsst ihr als Hausfrauen wissen. Kochen, spülen. Ein Teller einmal gespült hält nicht 50 Ehejahre. Ja, doch, vielleicht hält er, aber wie er dann aussieht. Heute Morgen habt ihr die Betten gemacht. Das ist eine nichtige Arbeit. Es vergeht wieder. Jeden Tag ist es eigentlich das Gleiche. Ganz arg viel, jetzt ohne Wertung, in unserem Leben steht unter der Überschrift, das ist vergänglich, nichtig. Das ist gemeint. Wir sind als Christen gerufen und berufen, Bleibendes auch zu wirken. Was ist bleibend? Was bleibt? Ist ewig.
Nur was getan ist aus Liebe zu Jesus, das behält werden und wird ewig bestehen.
Was getan ist aus Liebe zu Jesus, und jetzt füllen wir es inhaltlich.
Die Früchte des Geistes.
Die Früchte des Geistes bleiben. Was ist das? Also, noch praktischer. Eine Mutter, die das Zimmer putzt, die ist zunächst einmal nichtig. Das heißt nicht, sie ist unwichtig, aber sie ist nichtig, ist ein Tun, das vergeht, das sich immer wieder wiederholt. Eine Mutter, die ihrem Kind eine biblische Geschichte erzählt, schafft Ewiges. Die senkt den Samen des göttlichen Wortes ein. Das heißt nicht, lass deine Wohnung verdrecken und erzähl nur noch biblische Geschichten, Wir sind als Menschen eingespannt in diesen doppelten Rahmen, ins Nichtige und in das Ewige. Und dass wir als Christen immer wieder unser Leben überprüfen, wie viel Zeit und Kraft stecke ich ins Vergängliche und wie viel gebe ich für das, was ewig ist. Muss man mal überlegen. Deshalb sagt Jesus ausdrücklich, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das Übrige alles zufallen. Das Übrige ist das Nichtige. Essen, Trinken, Kleider, alle diese Dinge. Dass sich bei uns die Verhältnisse zurechtrücken zwischen Nichtigem und Ewigem. Wir schlagen dazu auf 1. Korinther 4, Vers 5. Erst 1. Korinther 3 ab Vers 12. Wer liest es? Vers 12 bis 15.
So aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, edle Steine, Holz, Heu, Stoppeln, so wird einem sieglichen Werk offenbar werden, der Tag wird klar machen, denn er wird durchs Feuer offenbar werden, und welche bei einem sieglichen Werk selber das Feuer bewähren. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird selig werden, so durch wie durchs Feuer.
Erste Erkenntnis also, es geht beim Gericht vor dem Preisrichterstuhl Christi nicht mehr um die Frage, verloren oder gerettet. Wir sind Gerettete. Er hat uns berufen, erwählt, wir sind seine Kinder. Aber es kann offensichtlich so sein, dass wir als Gerettete, die wir auf dem Fundament Jesus leben, dass wir auf diesem Fundament Holz, Heu, Stoppeln bauen. Nichtiges, Vergängliches. Und das wird vor dem Preisrichterstuhl Jesu nicht bestehen. Der Apostel Paulus wählt das Bild, das Feuer wird's erweisen. Was ist echt? Nur das Echte besteht im Feuer. Das Gold, die Edelsteine, das Silber. Das besteht. Das andere verbrennt. Wie kann denn das sein, dass ich als Christ, als Kind Gottes Holz, Heu, Stoppeln baue? Wie kann das sein? Was geschieht da? Wie kann das sein?
Wenn ich Gott nicht nach seinem Willen über mein Leben frage?
Wenn ich meinen Willen durchsetze. Das Holz, Heu, Stoppeln. Ich habe, glaube ich, schon einmal erzählt, das ist mir unvergesslich in Erinnerung, die Begegnung deinem Bruder, den habe ich hoch geschätzt, den habe ich verehrt. Der war Vorstand bei uns im CVM in Ruid lange Jahre. Im Alter, je älter er wurde, umso schwermütiger wurde er. Und einmal hat er mir dann erzählt, ich habe als junger Bursche schon genau gewusst, dass Jesus mich ganz in seinem Dienst haben will. Ich habe sogar genau gewusst, wo. Er hat mir ein Land genannt in Südamerika. Und er ist diesem Ruf nicht ausgewichen. Er hat eine Bibelschule besucht, damals bei Pastor Lesseur. Weiß jemand, wo die war? Muss irgendwo im Osten Deutschlands gewesen sein. Das war für ihn eine gewaltige Sache und seine Eltern, einfache Bauersleute in Ruhe, die waren außer sich. Haben gesagt, es kann doch nicht sein, dass unser Hermann sowas macht. Und dann haben sie einen Plan geschmiedet. Eltern sind da manchmal klug. Sie wussten, dass er ein Mädchen ziemlich gern hat. Und als er heimkam nach 2 Semestern für die Ferien, da war eine Hochzeit und da haben sie ihm das Mädchen, ich sag nur eins, die hat er in die Kirche geführt. Und dabei ist mehr passiert als nur in die Kirche führen. Er hat sie sehr lieb gewonnen und hat sie dann auch gefragt, er könne sich eine gemeinsame Zukunft mit ihr vorstellen. Sie hat es auch gesagt, aber sie hat gesagt, unter einer Bedingung: ich gehe nicht mit ins Ausland. Die Eltern haben das vorher gewusst. Und jetzt stand der Hermann vor der Entscheidung. Und die Entscheidung fiel so, dass er nicht mehr auf die Bibelschule zurückgekehrt ist und er hat das Mädchen geheiratet. Das hat ihn im Lauf seines Lebens immer mehr gepackt. Ich bin einen eigenen Weg gegangen. Gott hat viel mehr aus mir machen wollen. Das ist die eine Seite. Es ist für uns ganz arg wichtig, wenn ich Gold, Silber, Edelsteine in meinem Leben, wenn das Frucht sein soll, dass ich hineinfinde in den Willen Gottes mit meinem Leben. Das, was er für mich will. Dass ich da wirklich so mit ihm lebe. Die andere Art, wie man Holzheustoppeln baut, auch wenn man ganz fromm ist. Wie geht das? Jesus macht das einmal sehr drastisch klar an den Pharisäern. Indem man eigene Werke tut, das können ganz fromme Werke sein. Er sagt, die stehen an den Ecken und beten öffentlich. Und jeder, der vorbeigeht, der sagt, frommer Mann, die Mutter mit ihrem kleinen Kind, das da vorbeigeht, sagt, schau den an, das ist echt ein Frommer. Sieh den an, das ist ein Vorbild für dich. Der hält seine Gebetszeiten, egal wo er ist. Und Jesus sagt, jawohl, das stimmt, aber sie haben ihren Lohn dahin. Sie sind von Menschen gelobt worden. Sie tun das zu ihrer eigenen Ehre. Es geht um die Frage unserer Motive. Aus welchem Antrieb tue ich das? Weil der Geist Gottes mich treibt, dann wird's Gold, Silber, Edelsteine. Oder weil ich mich bestätigen will. Es kann sehr schnell gehen. Das sitzt in uns ganz tief. Da komme ich heim vom Gottesdienst. Wir sitzen beim Mittagessen. Eine Frau sagt dann, heute hat der Kirchenchor schön gesungen. Sage ich, jawohl, der hat echt heute wirklich gut, schön gesungen. Jetzt ist sie weiter und sagt nichts mehr. Da denke ich, wird schon langsam ärgerlich, ich habe doch gepredigt. Hat die Frau nur den Kirchenchor gehört? Jetzt wären doch auch ein paar Worte angebracht über die Predigt, die sagt nichts mehr. Ich kau da auf meinem Schnitzel und werd immer saurer. Da merke ich meine Motive. Deswegen vorher, was ich aus Liebe zu Jesus tue, getrieben vom Geist, das bleibt. Was ich aus eigenem Antrieb, aus Ehrsucht, aus Geltungsbedürfnis, aus Darstellungssucht tue, das hat seinen Lohn dahin. Das wird verbrennen. Wie durchs Feuer hindurch. Und jetzt der herrliche Satz, er selber aber wird gerettet werden. Unsere Rettung steht nicht auf dem Spiel. Jetzt noch den Vers 5 im Kapitel 4. Dann haben wir das Preisgericht. Wer liest?
Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr komme, welcher auch wird ans Licht bringen, was im Finstern verborgen ist, und den Rat der Herzen offenbaren. Alsdann wird einem jeglichen von Gott Lob widerfahren.
Herrlich. Nicht Tadel, Lob. Der Heiland wird uns loben. Weil das lässt der Geist Gottes nicht zu, dass du nur Holzheustoppeln baust. Er wird in deinem Leben wirken. Mit dem rechnet der Paulus ganz klar, wir werden Lob widerfahren bekommen von ihm. Das wird er tun. Das ist also das Ziel, das Endgericht über die Völker. Das ist eine andere Sache. Da geht es um die Frage der Scheidung von solchen, die oft unwissentlich, aber das Gute getan haben. Da geht es um das Tun. Die einfachen Werke der Barmherzigkeit. Das gilt für alle die zum Beispiel, die nie von Jesus gehört haben. Das ist heute, wir müssen das einmal sehen, bei 6 Milliarden Bevölkerung der Erde ist es immer noch 3 Milliarden Menschen, die noch nie die Gelegenheit hatten, von Jesus zu hören. Und die werden gerichtet, nachdem Adam und Eva gegessen haben, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Kann das im Tiefsten jeder Mensch unterscheiden. Jeder Mensch, der weiß, wenn ich dem anderen etwas wegnehme, was ihm gehört, das ist böse. Nach dem werden sie dann gerichtet werden. Aber das Ziel für uns Christen ist das Preisgericht, ist das Lob. Einem jeden wird Lob widerfahren. Jetzt sagt der Petrus weiter, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Dieser Horizont nahe gekommen. Das interessiert uns jetzt zunächst. Das ist zunächst kein zeitlicher Begriff, sondern ein Qualitätsbegriff. Man kann sich's deutlich machen, das nahe gekommen. Auf was schaut ihr Hausfrauen, wenn ihr im Supermarkt, im Laden Joghurt oder Käse oder Butter kauft?
Auf der Preis.
Auf der Preis, das ist klar bei schwäbischen Frauen. Aber was noch?
Aufs Datum.
Aufs Verfallsdatum. Und wenn sie dir einen Joghurt jetzt andrehen mit dem Datum 23. Februar, dann ist er nicht mehr sauber. Ist es gefährlich? Das meint also diese Qualität, das Verfallsdatum. Das ist heute sehr ablesbar, noch deutlicher als zur Zeit des Petrus. Diese Erde hat ein Verfallsdatum, geht auf ein Ende zu. An was sieht man denn das heute? Es ist nahe gekommen. Es geht immer näher an das Verfallsdatum heran. Und was sieht man das?
Gesetzlosigkeit.
Man sieht es noch an ganz anderen täglichen Dingen. Erdbeben. Israel.
Globale Erwärmung.
Die Luftverhältnisse, die Klimaverhältnisse. Das ist ein Verfallsdatum. Wir merken das ja in diesem Jahr, man sagt, es ist kein rechter Winter mehr. Es ist auch nicht mehr, oder? Jetzt war es am Wochenanfang, hat es mal wieder kräftig geschneit, jetzt ist schon wieder weg. Man konnte, glaube ich, kein einziges Mal hier bei uns in der Gegend richtig Schlitten fahren. Ein Schopfloch hat man kennen. Die Alp ist immer was Besonderes. Aber wir merken heute zum Beispiel, das gehört ja zur Lufthülle der Erde, das bezeichnen wir als Klima, das nähert sich einem Verfallsdatum. Das sogenannte Ozonloch wird immer größer. Wir sehen es auch zum Beispiel am Wasser. Das habe ich erst kürzlich in einem interessanten Artikel gelesen, nur 2% des Wassers auf der Erdoberfläche sind wirklich gutes Trinkwasserqualität. Denkt mal, nur 2%. Wir hier in unseren westlichen Ländern, wir sind äußerst bevorzugt. Wir besitzen fast nur reines, sauberes Trinkwasser, können das herstellen. Aber wir merken es auch, dass da ein Verfallsdatum naht, dann was? Bitte? Am Preis, am Geldbeutel. Früher, da hatten die Wasserrechnung, das war zu vernachlässigen, es hat doch genug und sauberes gegeben. Das hat man bei uns da aus der Kirche rausgepumpt, das war echt sauber, da hat es Fische und alles gegeben. Der Neckar war alles in Ordnung. Da hat vielleicht der Liter Kubikmeter 8-9 Pfennig gekostet. Heute, was kostet ein Kubikmeter Wasser? Wie viel? Also denk mal, wie das hochgegangen ist. Das Verfallsdatum. Übrigens, nur in Klammer gesagt, das Land auf der Erde, das in dieser Hinsicht sauberes Wasser herzustellen, absoluter Vorreiter ist, das ist es?
Israel.
Die sind gezwungen dazu. Sie haben ein Verfahren entwickelt, Meerwasser zu entsalzen und zu echt gutem Trinkwasser aufzubereiten. Der Pferdefuß ist im Augenblick nur, dass das pro Liter noch so 8-9 Mark kostet. Das ist wie ein guter Rotwein. 8-9 Mark, ein Liter. Aber sie arbeiten an weiteren Verfahren. Das wird einmal sehr interessant. Das Verfallsdatum dieser Erde, das wird zum Beispiel deutlich, wenn wir das so zur Kenntnis nehmen, von den ungeheuer vielen verschiedenen Tierarten, die es auf dieser Erde gibt, sterben jedes Jahr ungefähr 5% aus, genauso bei den Pflanzen. Wir haben früher als Kinder riesige Mohnblumensträuße gemacht. Gibt es das heute noch? Kornblumen? Gibt es kaum mehr. Ganz selten. Das Verfallsdatum rückt näher, bis hin zu dem, wie es mit uns Menschen geht. Wie auf dieser Erde die Krankheiten zunehmen, wie sich die Seuchen ausbreiten. Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge, das Verfallsdatum, das dieser Erde aufgedrückt ist. Schon in 1. Mose 8, wie heißt dort? Da wird das Verfallsdatum sogar genannt. Solange die Erde steht. Sie hat ein Ziel. Das zweite von diesem nahe gekommen, diesen zeitlicher Begriff. Diese Welt läuft auf ein Ende zu. Wann kommt das Ende der Welt? Mit der Wiederkunft Jesu. Noch deutlicher, was wird da geschehen? Nach dem Tausendjahr, was wird dort geschehen? Wenn die alte Erde und der alte Himmel vergeht, dann beginnt das Neue. Das ist ein zeitlicher Begriff. Diese Schlusszeit, wenn wir einmal so sagen, seit dem Kommen Jesu, seit er geboren ist, hat in dieser Welt die Endzeit begonnen. Nachdem Gott auf mancherlei Weise und vielerlei geredet hat, hat er am letzten geredet durch den Sohn. Das ist die Endzeit mit dem Kommen Christi. Von dieser Endzeit unterscheidet die Bibel sehr genau die Letztzeit. Die letzte Zeit. Diese letzte Zeit benennt Jesus, wann sie beginnt. Er sagt es im Bild, wenn der Feigenbaum Blätter gewinnt, so wisst ihr, dass der Sommer, und jetzt kommt genau das gleiche Wort, nahe ist. Der Feigenbaum ist durch die ganze Bibel das Bild für Israel. Er sagt nicht, wenn der Feigenbaum Früchte trägt, wenn er Blätter gewinnt, wieder ausschlägt, anfängt zu leben. Das ist seit 1948 geschehen. Es gibt seitdem einen Staat Israel, ein Volk Israel im Land Israel. Wir sehen heute das Schlussbild. Es geht tatsächlich auf das Ende zu. Israel ist das Zeichen. Ich möchte so ausdrücken im Beispiel, wenn Sonntagsgottesdienst ist, dann läuten zunächst bei uns in Dettingen, weil die Gottesdienstzeit ist 10:30, dann läutet 9:30 eine Glocke. Das weiß man, in einer Stunde beginnt der Gottesdienst. Dann läutet es wieder 10:00. Jetzt weiß man also noch eine halbe Stunde, jetzt sollte man sich so langsam fertig machen. Und dann beginnt es 10:50, 10 Minuten zusammenzuläuten. Da schaltet die Mäßnerin eine Glocke an, dann die andere, dann die dritte und dann die vierte. Und da sagt man, jetzt läutet es 10:00. Wenn ich jetzt im Bett liege und drehe mich noch mal rum, so langt es nehme. Also spätestens, wenn es 10:00 läutet, sollte man sich auf den Weg machen. Da sind es nur 10 Minuten. Es läutet in der Weltgeschichte zusammen. Die letzte Glocke, die angeschaltet ist, ist die Israel-Glocke. Spätestens jetzt sollten wir aufwachen und uns auf den Weg zu diesem Herrn machen. Das heißt, es ist nahe. Gott gibt uns für diese letzte Zeit keinen Fahrplan. Das gibt er nicht. So was die großen Kenner der Endzeit, der Letztzeit so immer wieder sagen, jetzt kommt das genau voraussagen und dann sind sie nachher sehr enttäuscht, wenn es nicht kommt. Er gibt aber einen Stationenplan. Das gibt er. Keine zeitliche Festlegung, aber wie es hintereinander kommt, das gibt er wohl. Wie kommt das hintereinander in der letzten Zeit? Nachdem es zusammenläutet, nachdem Israel da ist, was ist das Nächste? Nach biblischer Prophetie. Was kommt nach Israel? Noch lange nicht. Der Antichrist ist die nächste Station. Der Antichrist wird auftreten. Dann kommt der Kampf gegen Israel. Dann kommt die Entrückung in der großen Trübsal vor, während nachts, lassen wir offen, das werden wir erleben. Dann das 1000-jährige Reich, dann vorher die Schlacht von Harmagedon, wo der Satan noch einmal die Völker verführen wird, dann das Endgericht und dann der neue Himmel und die neue Erde. Das sind die nächsten Stationen. Der Antichrist wird auftreten. Wir legen uns nicht zeitlich fest. Wenn Jesus das einige Male so deutlich sagt, wir wissen weder Zeit noch Stunde, selbst der Sohn nicht, sondern nur der Vater, dann sollten wir uns das halten. Dann sollten wir uns an das halten. Zeitlich, Petrus hat mit diesen Fragen zu tun, 2. Petrus 3. Da sagt er, da kommen Spötter ab Vers 3 und die sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Schon das ist falsch. Es bleibt nicht alles so. Das Verfallsdatum zeigt sich. Und jetzt, eins aber sei euch nicht verborgen, ab Vers 8, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Das heißt ganz schlicht, Gottes Zeitrechnung ist anders. Die ist anders. Er lässt sich nicht ausrechnen. Das ist das erste Argument, dass wir uns hier nicht zeitlich festlegen. Das zweite Argument, der Herr verzögert nicht die Verheißung, sondern er hat Geduld. Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Die Geduld Gottes. Das ist Kennzeichen unserer Zeit heute. Gottes Geduld. Gottes Geduld. Und dem entspricht das, was Jesus in Matthäus 24 sagt, seine ungeheure Verheißung, das Evangelium wird verkündigt werden bis an die Enden der Erde, dass jedermann die Gelegenheit hat, zu hören und Buße zu tun. Wir sind heute in einer ganz großen missionarischen Zeit. Kleines Beispiel dazu, wenn man hineinfährt in den Sieler Dschungel, großes Gebiet, so groß wie Baden-Württemberg, da steht am Eingang, wenn der Dschungel beginnt, da stehen einige Hütten und auf einer dieser Hütten ist eine riesige Satzschüssel. Riesengroß. Da haben wir Folgendes gemacht. Wir haben ein eigenes Fernsehprogramm. Einige christliche Kirchen in Südindien. Und wir senden das und haben in die Dörfer an die Häuptlinge Fernseher verteilt und Generatoren dazu. Weil unsere Evangelisten kommen nicht überall hin. Und jetzt wissen die, jeden Tag um eine bestimmte Zeit, abends um 6 Uhr ist das, wenn die Sonne untergegangen ist, kommt eine Stunde lang Fernsehen. Und dann versammelt sich das ganze Dorf. Und da wird evangelisiert. Eine klasse Methode. Die andere Methode ist durch die Transistorradios, die ist billiger. Die ist billiger. Aber wir erreichen heute in einem ungeahnten Maße Menschen, so wie es vorher noch nie war. Noch nie war. Es geht bis an die Enden der Erde. Nahe gekommen. Die dritte Bedeutung dieses Begriffes, wir haben es einen Qualitätsbegriff, es ist ein zeitlicher Begriff und es ist drittens ein räumlicher Begriff. Ist ja klar, ich komme dir nahe. Das heißt, ich nähere mich dir, das ist eine Raumfrage. Wir schlagen dazu auf, Matthäus 4, Vers 17. Ist Jesu erstes Predigtwort, Jesu öffentliches erstes Predigtwort. Was sagt er dort? Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Was meint er da?
Sich selber.
Sich selber. Der König des Reiches ist da. Das ist ein räumlicher Begriff. Er antwortet einmal, als die Pharisäer ihn fragen, dann sagt er, das Himmelreich ist in euren Herzen. So nah kommt er uns. Das Himmelreich, das Königreich Gottes ist heute und hier schon auf dieser Erde da, denn die Bürger des Reiches werden gesammelt, sind wir. Das ist so wie, wenn ihr Urlaub macht auf Mallorca, das ist auch fast deutsch. Aber nicht, weil das ein Teil von Deutschland wäre, sondern weil so viele Deutsche da sind. So ist jetzt in diesem Saal das Himmelreich da, weil wir als Bürger des Reiches versammelt sind. Noch hat es keine räumliche Ausdehnung, aber die Bürger sind da. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. König des Reiches sammelt seine Bürger. Wir haben schon den Pass in der Tasche. Der weist uns aus als Bürger des Himmelreiches. Das Himmelreich selber in seiner Wirklichkeit, das ist dann der neue Himmel und die neue Erde. Das meint, es ist nahe herbeigekommen. Und jetzt sagt Petrus weiter, das Ende aller Dinge. Das griechische Wort heißt beides, nämlich Ende und Ziel. Ziel. Das Ziel, auf das Gott diese ganze Welt geschaffen hat. Das Ziel, auf das wir Menschen hin leben, ist nach der Bibel ein doppelter Ausgang der Weltgeschichte. Wir haben es vorher schon einmal gesagt. Für die einen, was? Für die einen, geht ein zu eures Herrn Freude. Und für die anderen, schwitteren Jesus, Wort, ich kann es nicht ändern. Sie werden geworfen, den Feuersee, wo sein wird, heulen und Zähne klappen, hinausgestoßen. Das ist keine Angstmache. Das ist keine Angstmache. Sondern ein Mensch kann nur wirklich entscheiden, wenn er weiß, wie es ausgeht, wo es hingeht. Wo will ich hin? So nüchtern ist die Frage. Wer die Rede, die Verkündigung vom Gericht, dass ein Mensch verloren gehen kann, wer das weglässt, der ist ein Betrüger. Ist ein Betrüger. Jetzt, heute singen sie wieder, wir kommen alle in den Himmel. Das ist nicht so. Das würde Jesu Wort glatthohn sprechen. Wir schlagen einmal auf, damit wir es von ihm selber hören. Matthäus 8, die Verse 11 und 12. Das hat er gesagt. Wer es hat, soll es gleich lesen.
Aber ich sage euch, viele werden kommen von morgen und von Abend und mit Abraham und Isaac und Jakob im Himmelreich sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden ausgestoßen in der Finsternis hinaus, da wird er sein Heulen und Zähneklappen.
Also, da ist es eindeutig gesagt, ein doppelter Ausgang der Weltgeschichte. Matthäus 13, ab Vers 41. Also doppelter Ausgang. Die Gerechten.
Dann werden die Gerechten leuchten wie der Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat zu hören, der.
Eindeutige biblische Aussagen. Merkt ihr zu dem von vorher noch einmal. Und alle, die da Unrecht tun, da steht jetzt nicht mehr Böses tun, sondern da heißt tatsächlich das, was vor Gott nicht recht ist. Nicht das Nichtige, das Unrechte, das Schlechte. Das ist, ich sage es noch einmal, keine Angstmache, sondern wer das unterschlägt, der betrügt die Menschen. Der betrügt sie. Und wer sagt, ihr dürft ja nicht vom Gericht reden, ich vergleiche das immer mit dem, da fährt einer auf einer Straße, wo vorne die Brücke eingestürzt ist. Wenn ich ihm jetzt entgegenspringe und sage, halt, stopp, wenn du weiterfährst, stürzt du ab, das ist doch keine Angstmache. Sondern es ist eine notwendige Mahnung. Es ist sogar ein Rettungsruf. Es ist ganz arg nötig. Nur wer das Ende weiß, kann wirklich entscheiden. Jetzt noch einige Sätze zu dem Gericht. Weil das ja immer wieder ärgerlich ist und das uns beschäftigt. Für die Frommen, für die Kinder Gottes gibt es ein Gericht, aber ein echt schwäbischer Wortsinn. Wenn eine Frau sagt, jetzt gang ich mich richten. Was meint sie denn dann? Dass sie jetzt zum Richter geht und sich selber anklagt? Jetzt richtet sie sich her. Das Gericht für uns Christen ist ein Herrichten. Das Gericht über die Nichtchristen ist ein Vernichten. Muss man so deutlich sagen.
Und da gibt es keine andere Übersetzung.
Nein, da gibt es keine andere Übersetzung. Da kommt man nicht drum herum. Wir haben vorher extra diese beiden Worte Jesu gesehen. Also die kann man drehen und wenden, wie man will. Das bleibt. Da geht es um ein Vernichten. Allerdings, ich möchte 6 Bemerkungen zum Gericht machen. Erstens, so wertvoll sind wir Menschen vor Gott. Jeder, ohne Ausnahme, dass er jeden einzelnen Menschen richten wird. So wertvoll, das ist ihm nicht egal. Jeder Mensch ist sein Geschöpf und darum wird er jeden Menschen auch richten. Seinem Gericht entgeht niemand. Es ist nur die Frage, ob Preisgericht oder Vernichtungsgericht. Aber so wertvoll sind wir. Die Verkündigung vom Gericht hat als eine ganz wichtige Aussage den Wert des Menschen vor Gott. Wir sind ihm nicht egal, keiner. Zweite Bemerkung zum Gericht, der Christus ist der Richter. Ihm ist das Gericht übertragen. Ihm ist das Gericht übertragen. Wir müssen also keine Angst haben, dass jemand, der uns übel wollte, der Richter ist, sondern der Christus, von dem gilt, er hat alles, aber auch alles für uns eingesetzt. Der ist der Richter. Dritte Bemerkung, der Maßstab fürs Gericht ist uns vorher bekannt. Das ist ganz klar, unser Ältester ist kürzlich im vollen Überschwang nach einem schönen Jugendgottesdienst von Weilheim nach Dettingen gefahren. Und bei Nabern hat es geblitzt. Ist es eigentlich immer besetzt, das Kästle? Ist es immer besetzt? Nicht immer. Also auf jeden Fall, da darf man 50 fahren, er 96 gefahren. Was hat er jetzt gemacht? Er hat den Bußgeldkatalog aufgeschlagen und hat nachgeschaut. Und dort steht drin, 1 Monat der Führerschein weg, 290 Mal Geldstrafe und 4 Punkte in Flensburg. So, die Naberner sind teuer. Das konnte er sich genau ausrechnen. Jetzt kam der Bescheid, jetzt ist unser Ältester klug gewesen. Der ist zurzeit auf einem Intensivkurs in Heidelberg für 4 Wochen. Jetzt ist er schnell nach Kirchheim gegangen, hat gesagt, ich gebe euch jetzt meinen Führerschein für einen Monat ab. Weil er in Heidelberg ist, da braucht er ihn nicht. Also wenn er wieder kommt, kriegt er ihn wieder. Die 290 Mark muss er bezahlen. Und die 4 Punkte in Flensburg hat er auch. Aber es kann nicht sein, dass jetzt ein Brief kommt vom Ordnungsamt in Kirchheim, wo drin steht, Sie sind in Nabern, Ihnen wird zur Last gelegt, das ist ja Beamtendeutsch, so und so viel Kilometer zu schnell gefahren zu sein, deshalb verurteilen wir Sie zu 5 Jahren Gefängnis. Das kann nicht sein. Sondern ist genau vorher bekannt, das wird der Maßstab im Gericht sein. Es kann auch kein Brief kommen, Ihnen wird zur Last gelegt, aber weil Sie so ein netter junger Mann sind, wie wir aus dem Bild ersehen, lassen wir Sie springen. Das kann auch nicht sein. Der Maßstab ist genau bekannt. Was ist der Maßstab im Gericht? Die eine Frage heißt, gehörst du zu Jesus oder gehörst du nicht zu ihm? Dann hat sich das entschieden, ob Rettung oder Vernichtung. Das ist der Maßstab. Das andere ist dann für Holz, Heu, Stoppeln und alle diese Dinge. Die Gebote Gottes sind das. Aber der entscheidende Maßstab ist, vertraust du Jesus? Und damit ist es geschehen. Vierte Bemerkung, dieses Gericht wird gerecht sein. Das wird gerecht sein. Ich muss nie Angst haben, dass etwas nicht berücksichtigt wird, was eigentlich berücksichtigt werden müsste. Weil Jesus uns ganz durchschaut, er kennt alles. Der kennt alles. Der kennt auch meine Antriebe, meine Motive. Es ist ja nicht nur das Werk wichtig, sondern es ist wichtig, wir haben vorher gesagt, aus welchem Antrieb tust du das? Es wird gerecht sein. Fünfte Bemerkung, dieses Gericht, und auch da führt kein Weg in der Schrift vorbei, wird ewig sein, wird ewige Folgen haben. Ewige Folgen. Das ist unumkehrbar. Und die letzte Bemerkung, ich denke, die ist für uns sehr wichtig, das Gericht beginnt jetzt. Jetzt. Wen der Herr lieb hat, den streichelt er. Den züchtigt er. Das Herrichten beginnt jetzt. Bei uns Christen. Das beginnt jetzt. Wenn eine Frau sagt, ich richte mich, dann kann man sich Eirichter auf. Also sagen wir mehr als 3 Minuten. Und dass Jesus... Ha, manchmal ein bisschen kürzer, sagen wir mal. Ist ein Aberglaube. Also wenn ein Mann sagt, jetzt gehe ich mich richten, dann muss die Frau sich schon auf eine Weile warten, gefasst machen. Gilt wahrscheinlich für beide, ja. Gut, ich akzeptiere es. Ich muss, ja, nein, ich will, nein, also gut. Das ist schön, dass das Gericht jetzt beginnt. Jesus richtet uns jetzt her. Wir werden verklärt, sagt der Paulus, von einer Herrlichkeit zur anderen. Wir werden hineingestaltet in das Bild seines Sohnes. Die Hansche Gemeinschaft hat da eine sehr ausführliche Lehre draus gemacht, was wir alles schon auf dieser Erde ablegen, wie er uns herrichtet. Ich finde es jetzt nicht alles in der Bibel wieder, aber interessant ist diese Linie. Interessant ist sie, dass wir uns klar machen, der Herr will uns hier schon richten, umgestalten, zurichten für sein Reich. Das will er jetzt schon. Und es ergeht auch das Erziehungsgericht über die, die ihn ablehnen. Das ergeht auch. Es ist nicht von ungefähr und nicht ich habe das gesagt. Das haben unsere indischen Freunde so deutlich öffentlich gesagt, als vor 2 Jahren diese gewaltige Flutkatastrophe der Ostküste Indiens war, hat es den Staat Orissa getroffen. Und Orissa ist dieser extreme Hindu-Staat, in dem sie einige Wochen vorher den australischen Missionar Stein mit seinen beiden Söhnen, fanatische Hindus, im Jeep verbrannt hatten. Mit Benzin übergossen und verbrannt. Und die Hindus selber haben damals gesagt, der Christengott lässt sich nicht spotten. Und ich habe jetzt einen Artikel gelesen, dieses schwere Erdbeben in Gujarat. Gujarat ist im Augenblick in den letzten Jahren der Staat, an dem die meisten Kirchen verbrannt wurden, wo der radikale Hinduismus am stärksten sich ausbreitet. Und sie haben ausdrücklich selber gesagt, die Hinduführer, der Gott Jesus lässt sich nicht alles gefallen. Ich war ganz arg dankbar für diesen Artikel in der Zeitung. Denn da ist eine Seite deutlich, dass das Gericht Menschen zum Nachdenken bringt, zur Umkehr anruft. So, das waren meine 6 Bemerkungen zum Gericht. Jetzt noch 2 kurze Anmerkungen zu dem Vers, dann machen wir Pause. So seid nun, sagt der Apostel, was sind die Konsequenzen draus? Seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Was heißt besonnen? Überlegen, seht das mit Verstand. Das ist das Erste. Wer behauptet, diese Welt wird sich ewig weiterdrehen, der ist nicht besonnen. Weil das sieht heute jeder verständige Mensch, dass es so nicht weitergeht, dass es so zur Katastrophe kommt. Sieht jeder. Das heißt, besonnen sein, das ist eine inhaltliche Füllung. Ich nehme das wirklich wahr, diese Welt steht unter dem Vergehen. Das kann man x-mal sehen. Zum Beispiel wird uns das jedes Jahr hier in Deutschland, in Europa, sinnfällig vorgeführt, dass diese Welt unter dem Vergehen steht. Wo? Nicht nur in der Sterblichkeit, sondern im Herbst. Im Herbst. Das sieht ja wunderschön aus, wenn die Bäume sich färben. Herrlich, da geht man ganz arg gern spazieren. Wisst ihr, was da geschieht? Der Baum, der bereitet sich auf den Winter vor. Und darum schnürt er den Saft ab für die Blätter. Wir können das jetzt sofort nachmachen, wenn jeder seinen Nachbar am Hals packt und schnürt ihm die Luft ab. Dann wird er zunächst rot, wie die Blätter. Dann wird er schön, vielleicht gelb, blau. Blaue Blätter gibt es weniger. Und schließlich wird er welk. Genau das macht der Baum, das ist der Herbst. Ja, weil diese Welt unter dem Vorzeichen des Vergehens steht. Im Paradies war das nicht. Im Paradies war das nicht. Da war der Tod nicht da. Das heißt besonnen sein. Und seid nüchtern. Also dann, wenn das so ist, was trägt dann? Das ist eine nüchterne Überlegung. Und die dritte Konsequenz: zum Gebet. Jetzt wird die Richtung gewiesen. Dann redet mit Gott darüber. Dann geht zu ihm. Dann sucht die Gemeinschaft mit ihm. Wenn das so ist, das Ende ist nahe gekommen, dann seht das mit Verstand, täuscht euch nicht drüber hinweg, trefft die Entscheidung, was trägt dann, und dann wendet euch zum Gebet. Geht in die Gemeinschaft mit Gott. Das ist der Vorspruch von Petrus. So, jetzt machen wir 10 Minuten Pause. Das Ziel ist klar. Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Jetzt zweitens, wie lebt dann der Glaubende unter dem Horizont? Was ist bei ihm das Neue? Petrus antwortet ganz klar: Das Neue, das, was uns als Kinder Gottes kennzeichnet, was die Gemeinde kennzeichnet, ist die Liebe. Da steht ein Wort, das wir nur als Fremdwort kennen, das ist die Agape. Es gibt ja viele verschiedene Arten von Liebe. Welche? Was gibt es für Liebe? Bitte? Die Freundesliebe. Die beruht auf Gegenseitigkeit. Dann, was gibt's noch für Liebe? Die Elternliebe, die Mutterliebe. Das ist die, die der Agape am nächsten kommt. Denn das ist eine opferbereite Liebe. Das ist eine opferbereite Liebe. Die sexuelle, die geschlechtliche Liebe, die ist eine triebhafte Liebe, die ist von unseren Instinkten her angelegt. Was noch? Die Nächstenliebe. Und dann noch die Eigenliebe, die Feindesliebe, das sind alles Formen der Agape schon. Ja, zum Beispiel das, was heute am meisten verbreitet ist, ist die romantische Liebe, die von den Gefühlen herkommt. Die Liebe zur Heimat, Heimatliebe. Diese Liebe kennen die Menschen, das nennen wir eigentlich Liebe, wenn das in der Bildzeitung oder irgendwo in der Neuen Post oder wo das ist. Die beiden lieben sich. Dann ist die romantische und die geschlechtliche Liebe gemeint. Das ist also von der Emotion, vom Gefühl und vom Trieb her. Das ist so die Normalform. Auf dieser Basis heiraten junge Leute in der Regel. Auf diesen beiden Füßen. Die sind sehr wechselhaft. Die Gefühlsliebe ist nicht dauernd, sondern Gefühle sind sehr wechselhaft. Das hängt vom Wetter ab, das hängt von meinem Wohlbefinden ab, das hängt vom Essen ab. Wenn ich Sauerkraut gegessen habe, habe ich ganz andere Gefühle wie einen guten Sonntagsbraten. Jawohl sei. Gefühle sind sehr wechselhaft, darum die Aufgabe einer Ehe ist, dass ich von der romantischen und geschlechtlichen Liebe, die in Basis sein kann, hineinfinde in eine vertrauende Liebe. Eine vertrauende Liebe. Ich sage es mal so zugespitzt, so wichtiger als die Liebe in der Ehe ist die Treue. Wichtiger. Es gibt Zeiten in der Ehe, da stimmen die Gefühle nicht mehr. Da lässt auch die geschlechtliche Anziehungskraft nach, das gibt's. Das wollen wir ganz nüchtern sagen, das ist noch nicht alles Batsch aus. Wie viele sagen, wir lieben uns nicht mehr. Das ist doch egal, dann sollen sie treu bleiben. Was sollen sie treu bleiben? Dann kommen die Gefühle wieder. Die kommen wieder. An dieser Aufgabe scheitern viele, weil sie die Liebe ansehen als Gefühl und Triebhaftigkeit und nicht als Beständigkeit. Eine Ehe ist gebaut auf den Willen, nicht aufs Gefühl. Ich denke oft, ich müsste eigentlich, wenn ich das ganz ernst nehmen würde, müsste ich bei der Trauung fragen, hast du heute so ein Gefühl, dass du dir vorstellen kannst, mit ihm zu leben, bis deine Gefühle aufhören? Es wäre ehrlich. Wir fragen aber, willst du, bis dass der Tod euch scheidet? Das ist was ganz anderes. Was ganz anderes. Wie unterscheidet sich die Agape von all diesen Formen der Liebe? Die Liebe Gottes ist das. Die Liebe Gottes ist gar nicht unsere Möglichkeit. Das ist eine Liebe durch vier Dinge gekennzeichnet. Eine Liebe, die nichts für sich will. Eine Liebe, die den anderen nicht nach seinem Wert einschätzt. Eine Liebe, die alles hergibt und eine Liebe, die durchhält. Das ist die Agape.
Das Agape ist auch eigentlich, was in Römer 5, Vers 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unserem Herz durch den Heiligen Geist.
Und das kommt jetzt als unsere Möglichkeit. Ein Mensch, der den Geist Gottes hat, der bekehrt ist, der hat immer noch auch alle diese Formen der Liebe sind ihm möglich, aber er bekommt die Agape, ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Das ist wichtig. Das ist das Neue bei Christen, dass sie von dieser Liebe leben und in dieser Liebe. Eine Liebe, die zum Beispiel den anderen nicht beurteilt nach dem, was nützt er mir, sondern Eine Liebe, die sagt, wo kann ich dir helfen? Ich mach's noch einmal an diesem zugespitzten Satz deutlich, was die Agape ist, wenn einer sagt, willst du glücklich werden, dann heirate nie. Willst du glücklich machen, heirate so früh wie möglich. Das ist die Agape. Der Satz ist natürlich falsch, weil wenn ich jemanden glücklich machen will, kommt das ja auch in der Regel wieder zurück. Von dieser Liebe wird nun gesagt, sie sei beständig. Sie sei beständig. Das heißt durchhaltend. Das ist für uns als Meinung gesagt, Matthäus 24, Vers 12. Da sagt Jesus, in dieser Letztzeit, da wird die Agape in vielen erkalten. Da schaut jeder nur noch nach sich selber und das gilt in der Gemeinde. Dort ist unsere besondere Versuchungsstelle. Ich denke, es ist eines der wichtigsten Bibelworte, das sollten wir auswendig können. Johannes 13, 34 und 35. Was steht dort? Ohne Nachschauen. Ein Neugebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebt habe. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr das rechte Bekenntnis habt, dass ihr Liebe untereinander habt. Das ist die entscheidende Stelle. Daran wird euch die Welt erkennen. Das ist das Neue bei den Christen. Mit unserem Bekenntnis, da stehen wir in einem Wettstreit. Mit den Moslems, mit den Buddhisten, mit was weiß ich, mit so vielen. Aber mit unserer Liebe sind wir einzigartig. Das ist das Kennzeichen der Gemeinde. Die soll beständig sein. Und das Zweite, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge.
Beim anderen.
Müssen wir nachschlagen, was da steht? Es ist gemeint im Verhältnis zum Bruder. So wirkt sich diese Liebe aus. Die Liebe, die Agape wird am ersten daran erkannt, wir gehen, wir in der Gemeinde, untereinander um, wenn wir sündigen, wenn wir schuldig werden aneinander. Sie deckt auch der Sündenmenge. Das ist die erste Wirkung dieser Agape. Das heißt nicht, sie kehrt sie unter den Teppich. Jetzt wieder der bezahlte Theologe hat nachgeschaut. Es heißt eigentlich ganz wörtlich, sie verhüllt einem Sklaven den Mantel umwerfen, ihn annehmen. Die Sklaven standen ja, damit sie besichtigt werden konnten, wie muskulös und arbeitsfähig, so die standen auf dem Sklavenmarkt nackt da. Und so wurden sie besichtigt. Und wenn einer einen Sklaven gekauft hat, dann hat er seinen Mantel genommen und den um den Sklaven gelegt, du gehörst mir. Das heißt, die Liebe deckt der Sündenmenge. Ich nehme den anderen an und lasse ihn nicht los, auch und gerade dort, wo er schuldig ist. Jesus sagt ja vieles dazu, wir können es jetzt nur anreißen. Wie sollen wir mit einem, der offensichtlich sündigt, in der Gemeinde umgehen? Was sollen wir tun? Zunächst das Gespräch unter vier Augen. Geh zu ihm, rede mit ihm. Schon dieser erste Schritt wird bei uns ganz arg oft versäumt. Dann der nächste Schritt. Sechs Augen. Und dann erst der dritte Schritt. Dann macht das vor der Gemeinde bekannt. Wir tun in der Regel den dritten Schritt als erstes und sagen, hast du schockiert? Das soll man nicht mehr sagen. Es gibt keine bessere Kreislaufbotschaft, als wenn dieser Satz kommt, darf ich aber nicht mehr sagen. Weil das sagt dann jeder, gell? Darf ich aber nicht mehr sagen. Es hört ja immer nur einer. Daran wird die Liebe erkannt, dass wir den anderen den Mantel umwerfen, ihn für uns wieder für die Gemeinde zu gewinnen suchen, so wie Jesus uns gewinnt. Die zweite Wirkung dieser Liebe, die ist jetzt erstaunlich. Seid gastfrei untereinander, ohne Murren. Das ist die zweite Wirkung der Agape. Wieso ist das so wichtig? Das gastfrei. Zunächst aus der damaligen Situation, die hatten keine Kirchen- und Gemeindehäuser, sondern wo hat sich die erste Gemeinde versammelt? In den Häusern hin und her. Und wo ist der Paulus untergekommen? Im Hilton? Es gibt ein neues McDonald-Hotel, habe ich heute gelesen. Da kriegst du nur Pommes frites. Wo hat der Paulus genächtigt? Bei Christen. Bei Priscilla und Aquila zum Beispiel und so. Dort, wo er hat arbeiten können, jawohl. Die Hauskreise. Die Hauskreise. Es gibt sogar in der Bibel einen Brief an einen Hauskreis. Welcher ist denn das? Danke, jawohl. An dich und die in deinem Hause, schreibt der Apostel. Ein Hauskreisbrief. So hat die Gemeinde Jesu überlebt, ist sogar gewachsen. In der UdSSR, als die Kirchen geschlossen waren und zu Schwimmbädern und Museen gemacht wurden, in China. So lebt die Gemeinde heute in Indien, den Hauskreisen, in den Häusern hin und her. Jetzt zum Beispiel in der Vorbereitung auf Ostern finden 40 Tage lang jeden Abend Gottesdienste statt. Vorbereitung auf Ostern, nicht in der Kirche, sondern in den Häusern hin und her. Da wächst man zusammen. Wieder 6 Bemerkungen zu Hauskreisen. Erstens, der Hauskreis ist und bleibt Teil der Gemeinde, der größeren Gemeinde. Das muss ich auch zeigen. Indem, dass er zum Beispiel im Hauskreis Fürbitte tut für die Gemeinde. Ganz wichtiges Amt. Dass er der Hauskreis zum Beispiel am Gottesdienst mitgestaltet. Dass der Hauskreis zum Beispiel auch immer wieder den Predigttext behandelt. Er bleibt und ist Teil der Gemeinde. Nicht verselbstständigend. Zweitens, der Hauskreis ist kein Schwatzkreis. Das geht ganz schnell, dass man über alles schwätzt. Sondern der Hauskreis sammelt sich um die Mitte des Wortes Gottes. Auch nicht um Themen, sondern der Bibeltext steht in der Mitte. Bibeltext. Sonst verflacht ein Hauskreis ganz schnell. Drittens, der Hauskreis ist tatsächlich ein Kreis. Das heißt, wir nehmen einander wahr. Wir haben sonst die allermeisten Veranstaltungen, die wir im Bereich der Kirche haben, ist nach Form der Hühnerstallordnung. Die sitzen alle auf der Stange. Und bei uns sogar dann noch alle hintereinander. Wer regelmäßig in die Kirche geht, kennt bestens den Hinterkopf der Mitchristen. Den kennt er ganz genau, aber wenig das Gesicht. Ihr glaubt gar nicht, wie wichtig das ist, dass man des anderen Gesicht sieht. Ich finde es als einen ungeheuren Vorzug, dass ich als Einziger in der Regel sonntags die ganze Zeit die Gesichter sehe. Dafür kenne ich nicht die Hinterköpfe. Das heißt, das ist nicht nur vom Sehen her, sondern dass wir einander wahrnehmen. Da gehört dazu, wenn wir uns im Hauskreis versammeln und da sitzt eine im Kreis oder einer und ich sehe es doch am Gesicht, denn bedrückt irgendwas. Dass ich ihn dann nachher anrede. Da kann man manchmal sich täuschen, das macht nichts aus. Aber dass ich das sage, du, heute Abend, ich habe dich so angeschaut, mir ist das nachgegangen, was bedrückt dich? Es kann auch ganz anders sein, dass jemand kaum sitzen kann, dass ich sage, jetzt erzähl doch schon, du freist doch wie Sau, was ist los? Dann kann er erzählen, das gehört zum Hauskreis. Vierte Bemerkung, der Hauskreis unterliegt dem Schweigegebot. Was wir dort miteinander reden, wenn seelsorgerlich wird, darf nicht nach außen dringen, sonst entsteht kein Vertrauen. Das muss man miteinander ausmachen. Viertens, der Hauskreis soll offen bleiben, soll kein geschlossener Kreis sein. Lieber sich teilen, damit wieder Platz ist auch für andere. Ich denke so, die Schlussgröße eines Hauskreises sollten 8 bis 10 Leute sein. Wenn es mehr werden, teilen. Bei 12, dann sind 6, dann haben wieder 2 bzw. 4 Platz. Und sechste Bemerkung, der Hauskreis soll nicht zur Last für die Gastgeber werden. Man kann es ja auch nicht mehr übertreffen, wenn die eine Kaviar auf die stehen, was willst du denn noch bringen? Da kann man bloß wieder bei den Salzstängeln anfangen. Das ist gemeint hier, ohne Murren. Ohne Murren. Wenn es mir zu Muss wird, ja, schon wieder. Murren heißt eigentlich das heimliche Murmeln. Man sagt es gar nicht offen. Aber mir ist eigentlich zu viel. Nein, dass wir gern, und das muss man vorher miteinander festlegen, bei uns gibt es nicht jeden Hauskreisabend ein opulentes Mahl, das gibt es nicht. Aber manche machen es. Kommen sie vor lauter Essen nehmen zur Bibel. Machen die Red. Nein. Was gibt es noch bei euch?
Salzstängel.
Also. Das langt, das langt. Der Hauskreis ist auch der Ort, wo man den Schwachen in besonderer Weise mittragen kann. Sollten wir uns auch klar machen, hat auch eine diakonische Funktion. Seine Form der Agape, wirkliche Gemeinschaft leben miteinander. Und jetzt das Dritte. Miteinander und einander dienen. Die Verse 10 und 11, der Glaube dient dem anderen. Das Neue ist die Liebe, die Agape. Und die verwirklicht sich im Dienst. Wo hat Jesus gedient? Das ist das Paradebeispiel. Johannes 13. Er war sich nicht zu gering, er hat die Sklavenschürze umgebunden und die Füße gewaschen. Und jetzt sagt er, ein Beispiel habe ich euch gegeben. Dienen, wir haben es im Fremdwort, das kennt jeder, Diakonie. Was heißt denn das ganz wörtlich? Meint ihr das her? Hat der Bezahlter gesagt? Ganz arg interessant, schreibe ich mir auf. Ihr wisst aber nicht, welcher bezahlte. Durch den Staub kriechen, wenn du das so genau weißt, woher hast du? Wo?
Ja, halt wirklich was gehört. Und gehört habe ich auch schon.
Sag mir nächsten Dienstag, welches Buch das war. weil das ist eine sehr gute Deutung. Ich habe bis jetzt nur die Bedeutung gefunden, zu wenig für mein Geld. Zu Tische dienen. Aber die andere Bedeutung gefällt mir viel besser, muss ich nochmal aufschreiben. Durch den Staub kriechen. Gut. Aber schon an dem wird es ja deutlich, zu Tische dienen. Diakonie ist etwas ganz Praktisches. Etwas ganz Praktisches. Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Und jetzt kommt als erste Gabe in Vers 11 was? Bitte? Neu. Was ist als erste Gabe in Vers 11? Wenn jemand redet, beziehungsweise verkündigt, predigt. Das ist der erste Dienst, den wir einander schuldig sind. Das Wort sagen. Eigentlich wörtlich, wenn jemand die Aussprüche Gottes sagt. Dass er es rede als Gottes Wort, also nicht als seines. Nicht als seines. Dass er nicht mehr sagt, als in der Bibel steht. Dass er aber auch nicht weniger sagt. Ist wichtig. Und jetzt noch einmal auf diese Unterscheidung bezahlter und unbezahlter. Der Luthertext, so wie er da vor uns liegt, genügt vollständig zum Verständnis des Wortes Gottes und seines Heilsweges. Der genügt. Wir müssen nie Angst haben, wer nicht Griechisch oder Hebräisch kann, der würde nicht die Bibel verstehen, sondern das ist ein riesiges Geschenk Gottes an uns als Deutsche, dass Luther unter der Leitung des Heiligen Geistes in wenigen Wochen die Bibel so übersetzen konnte. Ist ja nur ein Ding am Rande, wo wir ein bisschen tiefer noch eindringen, wenn wir sagen, böse ist nicht moralisch gemeint, sondern meint nichtig. Da kämen wir selber drauf, wenn man 1. Korinther 3 Holzheus doppeln liest, dass das gleich ist. Aber ich mache trotzdem Mut, dass wir mit der Bibel tatsächlich arbeiten. Und für mich gibt es drei Hilfsmittel, sage ich nochmal, die eigentlich ganz arg hilfreich sind. Das eine ist eine Konkordanz. Was ist das? Alle Wörter, die in der Bibel vorkommen, werden hier an allen Stellen, wo sie vorkommen, aufgelistet. Und dann kann ich verfolgen, aha, was meint dieser Begriff, wenn ich ihn an der Stelle nicht genau verstehe, dann merke ich dort im Zusammenhang, aha, das meint das. Eine Konkordanz. Das Zweite, was ich für ganz arg wichtig halte, ist ein Bibellexikon. Weil die Bibel ist ja geschrieben in der damaligen Umwelt und die muss ich auch mit verstehen. Ich nenne ausdrücklich das Lexikon von Fritz Rieniger, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Wer es noch nicht hat, wünscht es euch zu Weihnachten. Oh, schon zu Ostern. Und drittens, schaut nach einem guten biblischen Kommentar, der hilft zum Vertiefen. Das ist ja die Aufgabe der Bezahlten. Dass sie sich hinsetzen und das, was sie sich erarbeitet haben, weitergeben. Diakonia, Dienst. Der Dienst, das sind Gaben, steht hier, mit der Gabe, die er empfangen hat. Eigentlich wirklich die Charismen, die Gnadengaben, die der Geist Gottes gibt. Dabei gilt ein Dreifaches für jedes Charisma, das einer hat. Erstens, der Geist gibt, wem er will. Es gibt kein Automatismus. Also man muss diese Methode machen oder sich von dem die Hand auflegen lassen, dann bekommt man das. Nein, der Geist Gottes gibt, wem er will. Aber er gibt jedem mindestens eine Gabe. Er gibt jedem das Seine, nicht jedem das Gleiche, mancherlei Gaben, mancherlei. Wenn wir es einmal genau betrachten, im Neuen Testament werden über 30 verschiedene Charismen aufgezählt, Geistesgaben. Und er gibt sie, das ist das Dritte, das ist ganz wichtig, zum Dienst. Nicht damit ich groß rauskomme. Vor allen Geistesgaben braucht es die Liebe. Geistesgabe ohne Liebe macht fanatisch. Zuerst die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Die wirkt sich aus: Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Erst wenn die Frucht da ist, kann man essen. Wer die Geistesgaben einsetzt ohne die Liebe, da kann man eigentlich nichts essen, weil keine Frucht da ist. Erst die Liebe, dann die Gabe. Als die Haushalter, sagt der Apostel. Der Dienst als die Haushalter Gottes. Was ist ein Haushalter?
Verwalter.
Verwalter, wo gibt es das heute noch? Beim Gutshof ist selten heute, gell? Das sind meistens Nebenerwerbsbäuerle. Tagsüber in der Fabrik und abends auf dem Acker.
Aber Luther übersetzt das noch als Bischof.
Bitte?
Luther übersetzt das noch auch als Bischof, oder?
Nein, das Haushalter ist ein Extrabegriff. Das ist ein Extrabegriff. Aber zum Beispiel jeder, der Schrempf, wie heißt Schrempf? 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 Beim Daimler. Dem gehört doch der Daimler nicht, sondern ist ein Haushalter. Dem ist anvertraut. Da sieht man das heute. Was früher der Gutshof war, ist heute der Daimler. Und ihr müsst gucken, dass sie das Recht verwalten. Und jetzt ist er gerade in der Bredouille, weil so ein paar Milliarden Flöte gegangen sind und er weiß nicht wo. Und der andere genauso. Heute Abend kam schon eine Nachricht, der Herr Sommer. Da mit der Telekom, das sind Haushalter, aber im Augenblick nicht so erfolgreich. Das meine, das, was ich habe, ist nicht meines, sondern mir anvertrautes. Das ist übrigens genau der gleiche Begriff, der in 1. Mose 1 steht. Gott schuf den Menschen sich zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Da steht eigentlich, wenn man es modern übersetzen wollte, der zweite Begriff heißt Prokurist. Sein Beauftragter. Wie erkennt man, ob jemand wirklich in der Liebe Gottes seine Gaben einsetzt? In den drei kurzen Kennzeichen. Erstens, er ist in einem klaren Jesusbekenntnis. Zweitens, er verlangt dafür kein Geld. Ist wichtig. Ist ganz arg wichtig. Das denken Sie manchmal in einem frommen Mendele. Bevor Gott wirken kann, müssen wir kräftig opfern. Und dann werden noch 5 Lieder gesungen und dann kommt er wieder und sagt: Das ist noch nicht genug für den Herrn. Na, opfern wir nochmal. Kein Geld. Und das Dritte, keine Menschenverehrung. Es gilt dabei, und das ist für uns ganz wichtig, es gibt keinen Vorzug der sogenannten spektakulären Gaben. Was sind das für? Zungenreden, Krankenheilung, Wunder zu tun, Dämonen austreiben. Im Gegenteil, lasst uns eine Stelle ganz arg einprägen, Matthäus 24, 24. Die müsstet ihr euch dreimal rot unterstreichen, wenn es um diese spektakulären Gaben geht. Die gilt für unsere Zeit immer mehr. Matthäus 24, 24, das lesen wir noch laut.
Denn es wird die falsche
Die falschen Christusse und falschen Propheten werden große Zeichen und Wunder tun. Wir sind ganz stark hineingerufen in die Gabe in der Gemeinde, prüfe die Geister. Ganz stark. Aus der Kraft Gottes das tun, das nenne ich jetzt nur zum Schluss. Was heißt das? Die Kraft Gottes, das heißt, ich erwarte dafür keinen Dank. Wer mit seinem Dienst Dank erwartet, der schnell frustriert. Der schnell frustriert. Die wirklichen Dienst des Christen erkennt man an 5 Dingen. Erstens, er will keinen Dank. Er kann Kritik ertragen. Er schaut nicht auf den Erfolg. Es geht ihm nicht um Selbstbestätigung. Und er will nichts wiederbekommen. Das steckt ja so arg in uns, gell? Ich schmeiß dir auch mal einen Steu in deinen Garten. Das ist wirklicher Dienst. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir können dich nur anbeten drüber, dass du dieser Welt ein Ziel gesetzt hast. Das bist du. Du wirst wiederkommen. Du wirst den neuen Himmel und die neue Erde heraufführen. Und jetzt in dieser Welt mit Verfallsdatum befähigst du uns zu Ewigkeitsleben. Durch die Liebe, die ausgegossen ist in unser Herz. Durch den Dienst, zu dem uns dein Geist befähigt. Wir beten dich an und haben diese eine Bitte, dass keins unter uns ist, das wirklich ins Gericht kommt. Wir wollen uns alle treffen vor deinem Preisrichterstuhl. Dazu hilf uns. Amen.